Hallo Juliane.
Hallo Caro.
Wie geht's dir heute?
Mir geht's gut.
Ich habe heute eine Podcast-Folge für uns vorbereitet, weil ich heute der Host bin.
Das stimmt. Wir können ja auch mal wieder erklären, wie das eigentlich bei uns funktioniert.
Mach mal.
Weil ich höre ja nun auch immer gerne Podcasts und es gibt Podcasts, die immer am Anfang erklären, wie deren Konzept
Ehrlich?
Ist. Ja, hörst du eigentlich auch Podcasts?
Ja, aber ich höre das nicht so, dass das immer erklärt wird vorher.
Ja.
Aber go for it. Los, erzähl mal, wie funktioniert das
da
hier?
Da ist es dann oft so, dass gesagt wird, hallo, wir sind Caro und Juliane, wir haben seit wie vielen Jahren jetzt schon, 4, 5 Jahren einen eigenen Garten und reden über Social Media darüber. Mhm. Und ein Kanal ist zum Beispiel unser Podcast-Channel und genau.
Jede Woche hostet einer eine andere Folge.
Genau, stimmt, den Inhalt, ja. Und eigentlich ist es so, dass der andere nicht weiß, worum es heute geht. Aber, also um ehrlich zu sein, die groben Themen legen wir ja schon immer fest. Also es ist jetzt nicht so, dass du mir was ganz Neues erzählst. Aber diesen Deep Dive oder wirklich diese Details, die arbeitet dann immer einer aus.
Genau.
Und der andere kann sich dann mal ausruhen, rieseln lassen, so wie ich das heute mal mache.
Okay, dann würde ich sagen, starten wir direkt durch, oder?
Klingt super.
Also, du erinnerst dich an eine Folge, die wir vor Weihnachten gemacht haben. Das war zum 23.12. Und da haben wir noch so ganz kurzfristige Weihnachtsgeschenke empfohlen. Mhm. Unter anderem hast du da etwas empfohlen. Und zwar Crowdfarming.
Stimmt. Ja, ich erinnere mich. Das ist ja auch ein Geschenk, was ich gerne mache. Das kann man als Gutschein schenken oder einfach dann so Tierpatenschaften, aber so, also du kannst sozusagen Sachen mieten oder, naja, du erzählst bestimmt gleich mehr darüber. Sonst muss man für die Details eben nochmal in den Podcast gehen.
Genau so ist es. Man sollte sich einfach die Folge nochmal anhören für die Details. Also wie gesagt, die kam am 23.12. raus, da kann man nochmal reinhören. Und ganz genau ging es da gar nicht über Last Minute, haben wir nicht über Last Minute Weihnachtsgeschenke gesprochen, sondern über die Diskussion von regional versus lokal versus global. Das war ja so ein bisschen unser Thema. Genau, und also wer Crowdfarming nicht kennt, kann da nochmal reinhören. Und aus dieser Idee, also war es ja eigentlich irgendwie ganz nett, dass wir gesagt haben, total interessant, solche Projekte, darüber könnten wir auch mal eine Folge machen. Und das ist jetzt hier heute diese Folge. Genau, also beim Crowdfarming, ich nehme es jetzt hier einmal nochmal kurz auf. Die sagen selber über sich, wir verbinden Landwirte bzw. lokale Bauern, jetzt würde ich Gärtner noch hinzuaddieren, weltweit direkt mit dem Konsumenten und schaffen dadurch eben Nachhaltigkeit beim Verkauf.
Ja.
Und mir sind einige Projekte im Kopf rumgeschwirrt, über die ich gerne mal mit dir sprechen würde. Und was all die miteinander verbunden hat, war das Thema Nachhaltigkeit. Also es war irgendwie immer alles so, was ich als gemeinsamen Nenner identifiziert hatte. Aber halt auch eben sowas wie lokal, aber jetzt nicht unbedingt direkte Nachbarschaft oder irgendwas, aber schon eigentlich eher auch so Lokalität.
Und sag mal, spielt da auch die Digitalität eine große Rolle oder ist das...
Genau, also es sind jetzt alles Dinge auch, die ich speziell übers Internet recherchiert habe, also die auch alle im Internet Auftritt haben, aber wir kommen jetzt auch nochmal gleich dazu, weil das sind alles Dinge, die Menschen auch miteinander verbinden.
Okay.
Und das in verschiedensten Weisen, also digital, wie aber auch... wie heißt denn das, wenn es nicht
sozial
digital ist?
Also, oder live.
Also, genau,
oder
live, also face vor Ort, face-to-face miteinander.
Ja, weil ich dachte auch, dass halt diese Digitalisierung eben auch so einen großen Vorteil bringt, Leute zu vernetzen und wirklich einfach Transparenz reinzubringen, was es halt dann damals einfach noch nicht gab. Also wenn du irgendwie übers Telefonbuch dann versuchst hast, den nächsten Bauern anzurufen, das ist dann natürlich schwieriger, als jetzt kannst du ja, es gibt ja viele Suchmaschinen oder, ja, ich bin gespannt, was du da jetzt heute vorbereitet
vor allem,
hast.
Ja, es gelingt einem natürlich auch viel mehr Menschen von seiner Idee auch also zu überzeugen beziehungsweise sie überhaupt zu erreichen.
Ja.
Vorher war es natürlich so, wenn du dann vielleicht in deinem Freundeskreis darüber gesprochen hast, keiner fand es gut.
Ja, dann war die Idee gestorben.
Halt auch irgendwie vielleicht schon wieder begraben. Ne?
Ja. Also. Und mit der Internationalität ist natürlich auch einfacher. So eine Webseite kannst du ganz einfach übersetzen. Und ja, super, sehr spannendes Thema.
Aber also es geht jetzt nicht um Digitalisierung.
Nee,
es geht insgesamt um Nachhaltigkeit, um Verbindung von Menschen oder von Themen. und aber eben halt auch um Regionalität und Lokalität. Und da ist mir als allererstes eine Plattform eingefallen, die ist auch im Internet oder übers Internet kenne ich sie. Und ich habe dir davon schon mal erzählt und du hast mir gesagt, du kennst sie nicht. Und zwar ist das die Seite mundraub.org.
Ja, kenne ich immer noch nicht. Kennst ich glaube, du hast mir davon erzählt, aber ich habe es dann doch nicht mehr nachgeschaut. Mhm. Ja, erzähl mal. Das ist
also Mundraub sagt über sich, dass sie... Mundraub vernetzt oder verbindet Menschen mit Obstbäumen. Nutzer entdecken essbare Landschaften, was wiederum total nachhaltig ist.
Jetzt erinnere ich mich auch, dass du mir davon erzählt hast.
Ja. Genau, also ich erkläre mal kurz, was das ist. Also es ist im Prinzip eine Internetseite. Dort findet man eine Karte, die ist dort hinterlegt. Und auf der Karte können eben Menschen Standorte markieren, wo sie beispielsweise frei zugängliche Obstbäume, Hecken oder Kräuter zum Beispiel gefunden haben. Mhm. Und das ist jetzt dann teilweise so, also ich komme auch aus so einem kleinen Ort, wir hatten immer die Apfelstraße bei uns und das war so eine kleine Straße, die zwei Orte miteinander verbund und an der Straße standen überall halt Apfelbäume. Mhm. Und ich könnte dann jetzt sozusagen auf mundraub.org könnte jetzt vermerken, hier stehen Apfelbäume und wenn dann die Erntesaison ist, dann könntest du gucken und dir überlegen, Mensch, ich möchte auch eigentlich mal wieder Äpfel ernten.
Ja.
Gucke ich doch mal auf der Karte, wo das bei mir in der unmittelbaren Umgebung jetzt gerade der Fall ist.
Ja, ich glaube, viele von uns kennen das auch, wenn man mal so übers Land fährt oder ne, irgendwie mal in den Wald, dann fährt man ja oft an solchen Alleen vorbei. Mhm. Und da ist das gerade im Herbst auch ganz oft Quitten, Äpfel, also was auch immer du da findest. Ja. Und oft liegen die ja dann auch schon auf der Erde. Und
genau.
Ne, das ist, siehst du auch, dass das einfach gar nicht abgeerntet wird. Ja. Aber also ja, super interessant.
Also man muss natürlich so ein paar Sachen auch immer bedenken.
Genau, ne? Wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich war mir immer nicht sicher, darf ich da jetzt rangehen oder nicht? Aber das hast du bestimmt recherchiert.
Genau, also es ist natürlich klar, wenn du weißt, das ist ein Privatgrundstück, es ist irgendwie so markiert, ne? Dann Eigentumsrechte musst du halt natürlich wahren, da darfst du nicht immer, darfst du nicht hingehen. Wenn es jetzt aber so ist, dass du zum Beispiel, da ist ein Zaun, da ist ein Baum, von dem Baum sind die Dinge auf den Bürgersteig gefallen, dann dürftest du dir den Apfel mitnehmen.
Ach, witzig. Das aber ist, dürftest du den auch vom Baum pflücken?
Du dürftest ihn nicht pflücken,
okay,
nein.
Nur wenn er runtergefallen ist.
Wenn er runtergefallen ist, dürftest du ihn mitnehmen.
Interessant.
Und wenn es jetzt so ist, dass du da zum Beispiel einen Wegesrand siehst, oder dann kannst du auch davon ausgehen, solange das nicht irgendwie mit so einem kleinen Schild markiert ist, Privatgrundstück oder so, das gibt es ja manchmal, dann ist es auch frei zugänglich und dann darfst du es auch ernten. Wenn du jetzt alle auf einem Feld bist, musst du natürlich immer gucken. Bei Feldern ist oft in der Regel das ja verpachtet und dann dürftest du es nicht einfach mitnehmen.
Mhm.
Und genau, also das sind so Dinge zum einen, die du beachten musst, die Eigentumsrechte, und zum anderen aber halt auch sowas, dass du natürlich generell nichts kaputt machst. Ne? Auch wenn es jetzt niemandem gehört, solltest du es natürlich trotzdem auch so behandeln, als würde es dir selber gehören und du machst da nicht irgendwelche Dinge kaputt. Und was jetzt, glaube ich, nicht so konkret auf der Seite stand, als Regel, sage ich mal, aber was ich selber noch einen ganz guten Hinweis finde, ist, dass man auch nur das mitnimmt, was man auch selber verspeisen kann oder was man halt auch selber benutzen kann. Ja? Es bringt jetzt nichts, für 10 Jahre Äpfel einzuwecken. So, nur weil man jetzt vielleicht irgendwie die Chance hat, günstig an Äpfel zu kommen.
Ja. Nee, so kenne ich das auch ehrlicherweise immer aus dem Wald. Ich bin ja großer Pilzsammler und wir sind auch immer damit aufgewachsen, dass man nur für den einen Abend oder vielleicht für den nächsten Tag dann die Pilze gesammelt haben. Also ne, das waren dann vielleicht, weiß ich nicht, 2-3 Körbe so für eine Familie. Aber klar, du konntest dann vielleicht ein Glas noch trocknen, also dass das dann ein Glas befüllt. Aber ja, es war eigentlich schon immer klar, wir nehmen jetzt nicht alles mit, was man finden kann, sondern nur so viel, wie unsere Körbe hergeben und wie man jetzt denkt, okay, wir essen das jetzt heute und morgen, weil irgendwann kommt es einem ja aus den Ohren raus.
Ja, ja.
Aber ich kenne das auf der anderen Seite auch so. Ich war auch mal auf so einem Apfelhof, wo du dann eben ne, für Kilopreis dann da deine Äpfel pflücken konntest. Und oft ist dann auch das Auge immer größer als der Magen.
Ja,
man denkt
total.
Dann auch, ist ja nur so eine Stiege Äpfel und dann hast du die zu Hause und denkst dir so, was soll ich jetzt mit dem ganzen Zeug machen? Aber ja, es ist auf jeden Fall eine gute Regelung und wenn es eh für jeden zugänglich ist, ist es ja auch nur fair zu sagen, man nimmt nur so viel, wie man braucht, damit auch andere was davon haben.
Ja, also was ich auch noch herausfinden konnte, ist, dass zum Beispiel die Stadt Hamburg auch auf ganz vielen Standorten, die hat sie selber markiert.
Ach so, ja,
also
super.
Was ich total interessant fand, da würde ich dann auch irgendwie von ausgehen, dass das frei zugänglich ist, wenn das von der Stadt markiert wurde. Und genau, dann habe ich jetzt nochmal geguckt für die Region, in der du jetzt wohnst gerade. Da ist nicht so viel los. Also da gibt es nicht so viele Standorte, die markiert sind. Da ist nicht so viel.
Da sehe ich auch nicht so oft was.
Ja,
außer Pilze.
Genau, aber also es gehört ja auch richtig viel dazu. Es sind nicht nur Obstbäume. Also erstmal Obst ist ja richtig viel. Aber es sind beispielsweise auch Wildobsthecken. Sowas wie Brombeeren und so. Sowas hat man doch eigentlich schon fast in jedem Wald.
Ja, ist bei uns auch im Wald, ja.
Genau. Und dann beispielsweise könntest du auch Kräuter, sowas wie Bärlauchfelder, die ja manchmal so an so Lichtungen, glaube ich, wachsen.
Am
sowas
Fluss
könnte man zum Beispiel
meistens,
könnte man auch markieren. Das ist eine Möglichkeit. Oder sowas wie Waldmeister und Minze. Und genau, also wie gesagt, für deinen Standort ist nicht so viel markiert. Ich habe aber auch geguckt an dem Standort, wo du ursprünglich herkommst.
Ja.
Und da sind allein bei euch im Ort 20 Markierungen.
Ach, ja, das nehme ich genau. Ich komme ja aus Brandenburg und da war das ja schon, also deswegen, daher kenne ich das auch. Du fährst so Alleen lang und die sind komplett mit Obstbäumen einfach voll. Also genau, das bin ich eigentlich total gewohnt. Und ja, jetzt Niedersachsen ist das wohl nicht mehr so ein Ding. Vielleicht auch, weil es einfach, keine Ahnung,
Niedersachsen ist auch gut aufgestattet. Es ist wirklich wie so ein kleines Loch da, wo du wohnst. Also
ja, okay.
Ich glaube, du musst jetzt, du weißt jetzt, was du zu tun hast.
Wildpflanzung machen. Ja, ich habe ja auch schon, das hatte ich ja, glaube ich, auch einmal erzählt, dass man so Kerne, die man isst, so von so Pfirsichbäumen und so weiter, das soll man ja immer sammeln und einfach dann auf dem öffentlichen Weg schmeißen und dann wachsen da ja auch wilde Bäume, wenn das mal dann so funktioniert. Aber ja, stimmt. Ich halte mal die Augen offen. Ich kenne bei mir im Ort zwei Bäume, wo man öffentlich ran kann. Aber das ist vielleicht nicht markiert. Ja, erstmal will ich da die Äpfel haben. Ja, aber stimmt, für die Allgemeinheit ist das natürlich cool. Ich guck mal nach, ob die da drin sind.
Mhm. Ja, und ansonsten...
Wie ist es denn bei dir?
Wollte ich ja, sagen. 150. Genau. Ich habe bei mir geguckt, also kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was man so eingrenzt. Mhm. Ich habe jetzt mal mein Postleitzahlengebiet genommen und das waren 150,
also Orte,
so um und
sozusagen.
Bei, genau, Standorte, die waren da markiert. Und wie gesagt, das kann von bis sein. Also da ist super viel Haselnuss zum Beispiel auch dabei, was
stimmt.
Ja aber ganz häufig auch ist. Ne? Wenn man das dann erstmal weiß,
ja, klar.
Dann denkt man so, ah ja, stimmt, bin ich ja dran vorbeigegangen erst. Ne?
Ja, interessant. Ja genau, klar, wenn du es jetzt auch sagst, so Haselnuss, Brombeeren, Pilze natürlich, das weiß ich bei mir im Ort, wo die überall sind und das ist alles frei zugänglich, klar.
Aber ja, hat vielleicht auch einfach noch niemand die Notwendigkeit
deswegen.
Gehabt, die zu markieren. Ne?
Ja.
Aber... Du würdest wahrscheinlich den Menschen, die jetzt aus deinem Ort kommen und unsere Folge hören, denen würdest du jetzt vielleicht eine neue Welt eröffnen, wenn du das auf der Karte markieren würdest.
Ja, interessant. Ist auch schön, wenn man mal sich so überlegt, man macht irgendwie so einen Tagestrip irgendwo hin oder fährt irgendwo, weiß ich nicht, in Urlaub und auf dem Weg kannst du noch irgendwo anhalten und dir was pflücken. Das ist eigentlich irgendwie eine schöne Vorstellung, finde ich.
Ja. Das war das eine Projekt. Jetzt habe ich ein zweites Projekt mitgebracht. Das verbindet tatsächlich mehr Menschen miteinander, nicht irgendwie das Internet mit irgendwas.
Ja.
Und zwar weißt du ja, dass ich vor einer Zeit halt eben auch so einen Acker gepachtet hatte und da tatsächlich einfach auch etwas angebaut habe, also einen Garten sozusagen angebaut hatte. Und da bin ich ja nach wie vor sehr begeistert von, weil das irgendwie Menschen befähigt, ihr eigenes Gemüse und Obst anzubauen, wenn die gar nicht die Möglichkeit für einen eigenen Garten haben. Also nicht jeder hat ja gerade so in einer Stadtwohnung, hat nicht jeder irgendwie den Zugang zum Garten, außer du bist jetzt vielleicht dann der Glückliche, der unten in der Erdgeschosswohnung wohnt.
Stimmt,
nicht jeder hat Zugang zu einem Balkon, der groß genug ist oder überhaupt einen Balkon. Ich meine, ich selber habe auch lang genug in einer Wohnung gewohnt, die keinen Balkon hatte. Und dann hatten wir immer irgendwie so einen kleinen Grünstreifen vorm Haus, aber da war jetzt auch nie so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, man könnte da was anpflanzen,
ja, ich
weil
erinnere
das immer
mich
alles
auch
voller Hundekacke war. So.
Ja, an deine Wohnung da. Ich hatte gerade überlegt, welche war das, aber ich weiß ganz genau, welche. Stimmt, da war kein Balkon dran.
Nee.
Aber das kenne ich auch, dass die Leute dann anfangen, den Grünstreifen im Vorgarten sozusagen von dem Mehrfamilienhaus dann irgendwie zu bepflanzen. Das gibt es aber auch oft, wenn du in so einer Wohnungsgenossenschaft zum Beispiel bist, dann wird das ja auch untersagt. Da gibt es ja dann auch wirklich ja, da gibt es ja richtige Gärtner, die sich auch kümmern. Da gibt es ja auch eigentlich wie so ein Pflanzkonzept. Und ich glaube, da kannst du jetzt nicht einfach hingehen und dir dann da deine Erdbeeren reinstellen. Also jeder würde sich freuen, glaube ich.
Ja, aber es gibt ja also mittlerweile auch schon echt so viele urbane Zusammenschlüsse und so. Die sind auch echt richtig toll. Aber ja, das ist natürlich dann irgendwie immer ein bisschen begrenzt, der Platz. Und nicht jeder hat auch die Möglichkeit, in der Stadt zum Beispiel an so einen Schrebergarten zu kommen. Ich meine, weiß ich nicht, ich habe eine Freundin, die haben jahrelang auf so einer Liste gesessen und gewartet, bis sie einen Schrebergarten bekommen haben. Und du willst ja auch nicht irgendwie 10 Jahre warten müssen. Nee. In der Zeit hast du vielleicht selber irgendwo ein Haus gebaut oder so, ne? Ja.
Und das geht auch wirklich jetzt schon so richtig viel Geld kannst du dafür auch schon lassen, ne?
Dass du dann total
noch die Bude übernimmst, das ist eigentlich alles nichts wert, aber. Ja, das ist viel, also an sich ist das Ding viel wert für deine Freizeitgestaltung, aber manche machen da auch wirklich ein bisschen zu viel Geld mit, ne? Die dann sowas wieder verpachten.
Genau, also was ich ja hatte, ist halt eben so ein Mietacker gewesen oder so eine Parzelle sozusagen, das war im Hamburger Spadenland, also ich war ja ganz konkret eben beim Erlebnisgarten, aber es gibt ja noch ganz, ganz, ganz viele andere, die das machen, also Ackerhelden, meine Ernte, wie sie alle heißen. Und da ist es halt eben so, dass man im April, Anfang Mai, bekommt man in der Regel so ein Stück Land übergeben. Und beim Erlebnisgarten zum Beispiel ist das jetzt so gewesen, dass die auch schon einige Dinge für uns in die Erde gebracht hatten. Also da waren zum Beispiel die dicken Bohnen, die mussten früh in die Erde, das haben die schon übernommen, weil wir natürlich da in dem Zeitpunkt die Beete noch gar nicht bekommen hatten und sowas alles. Das heißt, das war alles schon in den Beeten drin. Wir haben das dann bekommen im April und haben das dann die Zeit über bewirtschaftet und haben dann halt natürlich auch freie Reihen gehabt, die wir selber noch so bestücken konnten, wie wir das ganz gerne wollten. Und ja, für den Preis war auch echt ein fairer Preis, wenn man überlegt, was man da hinterher eigentlich alles rausgeholt hat. Ich kenne das auch so, zumindest kenne ich das von Leuten, die mir das erzählen, dass sie selber sowas auch mal gemacht haben. Und bei uns ist es auch so gewesen. Es gab dann immer noch mal so ein Angrillen und Abgrillen gemeinschaftlich. Ja. Es war so ein bisschen größerer Garten.
Dann wirst du ja wirklich richtig zusammengeführt.
Genau, also da waren halt auch, dann bist du mal da gewesen, wenn zufällig auch jemand an der Nachbarparzelle da gewesen ist. Hast dich ausgetauscht, hast dann irgendwie auch von den Erfahrungen gelernt. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Kapuzinerkresse gesehen hatte, weil auf einem der Felder hat sich das selber ausgesät und die hatte fast gar nichts anderes auf ihrem Beet als Kapuzinerkresse. Und genau, also da hat man so richtig viel gelernt eigentlich auch. Also gerade wenn man irgendwie Einsteiger ist, lohnt sich sowas total, finde ich. Also weil du kriegst Tipps und Tricks, du kannst mit erfahrenen Gärtnern und jungen Gärtnern oder Neugärtnern da irgendwie dich austauschen. Und das hat mir so richtig viel Informationen und Wissen auch gebracht,
muss ich sagen. Ja, das ist richtig toll. Mhm. Klingt wirklich schön.
Ja, es war richtig gut. Genau, und im September, Oktober gibt man dann zum Saisonende, gibt man das wieder ab. Ne? Dann erntet man alles weg, was noch drauf ist. Und dann, was halt da leider sehr schade ist, ist, dass man eben dann nicht im Winter gärtnern kann. Ne? Also das ist natürlich dann bis sehr begrenzt in der Zeit. Aber ja, andererseits ist es trotzdem für den Zeitraum, wo man das hat, ein wirkliches Erlebnis und sehr, sehr schön.
Ja, und halt für mehrjährige Kulturen ist das wahrscheinlich auch nicht
so.
Ja,
ist schwierig.
Genau, weil es ist ja wirklich wahrscheinlich so, stelle ich mir vor, dass der Bauer nimmt dann sein Stück Acker wieder zurück, pflügt das ganz normal wieder um, ne, macht dann da vielleicht irgendeine Gründüngung drauf für den Winter. Und dann geht es halt im Sommer wieder los. Aber du kannst, ja, hast dann eigentlich nicht mehr an der Stelle, wo du dann warst, kannst jetzt keinen Rhabarber reinsetzen. Nee, der ist dann halt weg.
Genau.
Ja. Nee, ist einerseits schade, aber andererseits auch richtig schön, weil du startest dann ja auch immer wieder von null. Eigentlich auch interessant.
Und ich finde auch, das ist wieder so ein, wenn man so überlegt, ne, die Themen, die ich gesagt habe, die irgendwie wichtig sind, ist so Verbindung und Nachhaltigkeit. Und das finde ich ist auch so etwas, sind hier bei so einem Projekt oder bei diesem Thema auf jeden Fall auch gegeben. Also du bist zum einen verbunden mit dem Thema Garten, aber du lernst halt auch irgendwie ja, über das Gärtnern viele neue Leute kennen und bist eben Teil der Natur.
Ja, ich finde auch immer so dieses Gärtnern, das hat immer, also es ist immer ein schönes Thema, auch da mit Leuten drüber zu reden, weil viele sagen ja dann immer, ach, nee, ich habe damit nichts am Hut, aber dann sagen sie doch, ach, ich habe ja doch irgendwie Kräuter auf dem Balkon oder ich habe hier, keine Ahnung, mir jetzt mal so einen Mini-Kirschbaum oder ne, dieses Säulenobst oder so für den Balkon geholt und so. dann denke ich mir auch, das ist doch aber alles schon Gärtnern.
Ja, also total.
Jeder, der eine Pflanze hat, also ich, mit Indoor-Pflanzen kenne ich mich jetzt nicht aus, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das Gärtnern ist. Also, weißt du, diese grünen Pflanzen für drin. Aber letztendlich alles, wovon man dann, oder was man essen kann, oder wovon man dann essen kann, oder was man ernten kann, würde ich immer sagen, ist schon,
ja, ist schon auch Garten. Ja, hast du recht.
Da ist ja immer auch Natur mit drin, immer Tiere, Wetter, das ist schon, sind schon interessante Themen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt eine dritte Sache noch mitgebracht, über die hast du letzte Woche auch schon gesprochen, als wir über Saatgut gesprochen haben. Und ich fand das trotzdem irgendwie total interessant und wollte das unbedingt auch nochmal erwähnen. Und zwar sind das die Tomatenretter.
Ja.
Weil, also das ist jetzt sehr lokal begrenzt,
genau,
auf den Hamburger Standort.
Genau.
Ich weiß natürlich, dass das nicht alle aus Hamburg hören, unseren Podcast, sondern dass wir auch viele andere Follower haben. Aber vielleicht habt ihr ja konkret selber auch solche Ideen im Kopf und könnt euch davon inspirieren lassen. Oder aber ihr kennt aus eurer Region ganz konkret auch Leute, die sowas Ähnliches wie die Tomatenretter umsetzen und ihr vernetzt die miteinander.
Ja.
Das kann ja auch irgendwie total hilfreich sein.
Oder man googelt dann eben danach.
Genau.
Man also kann ja auch genau jetzt erstmal.
Ich erkläre, was die Tomatenretter
genau
sind.
Spannend.
Also das Ziel der Tomatenretter ist es, eben langfristig ein frei zugängliches Saatgutarchiv aufzubauen, beziehungsweise die Vielfalt zu bewahren. Und um das eben zu schaffen, bauen die jedes Jahr über 400 Tomaten an.
Wow. Ja.
Und die verkaufen das Saatgut und auch Jungpflanzen. Es ist jetzt so, dass man, sie verkaufen das Saatgut allerdings nur noch regional. Also sie verkaufen nur noch in Hamburg, beziehungsweise im Hamburger Umland. Und weil die Anfragen sich wohl so gehäuft haben.
Ach,
und
krass,
es mittlerweile so viel zu tun ist. Und das ist ja auch ein Verein, also das ist natürlich alles selber irgendwie gestemmt. Und dafür haben sie halt nicht mehr die Kapazitäten. Aber ja, ich denke, was man halt auch machen kann, ist einfach mal hinzufahren im Sommer, wenn man hier irgendwie vielleicht in der Region ist und sich das dann anzugucken,
ja,
wie viel da eigentlich los ist. Weil man kann nämlich auch einfach hinfahren und ernten, wenn man das möchte, an bestimmten Tagen.
Ja, aber ist das nicht so, dass du, also ich habe mich da auch noch nicht so doll reingelesen, aber ich dachte, man braucht, also wird dann Teil des Vereins sozusagen für ein Jahr und kann dann sozusagen auch die Früchte und das Saatgut bekommen.
Ja, aber die haben auch spezielle Tage, an denen du einfach,
ach so, ja, super,
einfach hingehen kannst und dann sozusagen, also erstmal vorrang die Leute, die im Verein sind,
ja,
und dann gibt es aber auch offene Tage.
Ja, okay.
Und dann kannst du, glaube ich, beim Ernten zum Beispiel helfen und dann kannst du auch was mitnehmen.
Stimmt, genau. Es ist immer mit so einer Gegenleistung.
Genau, es ist immer
entweder
mit einer Gegenleistung.
Beim Verein, dann spendest du ja natürlich auch immer. Genau, das andere weiß ich auch, du musst dann eben, oder nicht musst, aber dann hilfst du wirklich bei der Ernte. Da ist ja auch immer so viel. Ich sehe da auch immer die Bilder dann bei Facebook. Das ist auch extrem, was da anfällt an Tomaten, was ja natürlich toll ist. Aber die müssen natürlich auch gepflegt werden. Und ja, ich finde das auch eine richtig schöne Initiative. War selber leider noch nicht da.
Nee, aber wir wollten aber ja unbedingt mal hin.
Ja,
ne? Ich
das
hoffe,
kribbelt immer so in den Fingern.
Im Sommer oder egal wann. Hauptsache,
ja,
wir schaffen es irgendwann mal.
Ich glaube, das Ding war immer, es gibt halt nur so ausgewiesene Tage. Also es ist jetzt nicht jeder Sonntag im Monat. Und deswegen hatten wir uns das also nie geschafft, da zusammen hinzufahren. Aber gerade wir als große Tomatenfreunde müssen da mal hinfahren.
Ja, also und es war ja auch so, dass wir, dass du in der letzten Folge halt eben über Saatgut gesprochen hast und ich fand, das passt hier einfach auch nochmal total gut, das zu benennen. Ja, weil das einfach irgendwie eine Verbindung meiner Meinung nach eben auch irgendwie mit dem Bewusstsein schafft oder für das Bewusstsein schafft, wie wichtig das ist, eben so Saatgut zu erhalten. Und da sind wir in der letzten Folge, bist du ja auch drauf eingegangen, dass wir das nicht wollen, dass jede Tomate eigentlich die gleiche Tomate ist, ne? Und dass wir nicht wollen, dass jede Frucht die gleiche Frucht ist, sondern dass wir ja eigentlich wollen, dass die Natur vielfältig ist. Und gerade dieses Projekt, also 400 Sorten, das ist natürlich gigantisch.
Das ist toll,
ne? Also ich habe auch geguckt, meine Lieblingssorte haben die auch. Das ist ja die Black Cherry.
Ja.
Und man kann in deren Saatgutarchiv, haben sie das auch bewertet nach Geschmack.
Ach so, ja.
Also mit Punkten nach Geschmack und Ertrag.
Und?
Die Black Cherry hat einen Ertrag von 8 und einen Geschmack von 8. Von möglichen 10.
Wow, ja. Ja, richtig gut.
Und ich habe nicht so viele gefunden, bei denen das auch ist. Also,
ah, schön.
Ja.
Und halt auch eine gute Freilandsorte.
Ja, 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 genau. Schon, ja,
genau, das ist ja noch mein Vorteil, ja, immer, dass ich auch sage, ach, draußen habe ich gesehen, dass so viele Tomaten einfach so gut überleben und denen das da echt gut geht und die gesund sind, wo ich ja sonst immer der Gewächshaustyp war.
Ja.
Oder ich habe ja auch noch das Gewächshaus, aber im Freiland geht auch wirklich so vieles und da muss man sich ja noch weniger kümmern.
Ja, total. Also, und ich muss ja auch sagen, dass ich überhaupt erst mal, seitdem ich selber Gärtnere festgestellt habe, wie vielfältig zum Beispiel Tomaten überhaupt sind.
Oder?
Also dass es einen Unterschied zwischen Gewächshaus und Freilandsorten gibt zum Beispiel. Ne? Also so weit muss man erst mal denken.
Aber ich finde, wenn du dann überlegst, wenn du selber dann das Essen zubereitest, dann ist es doch am schönsten, wenn man sich zum Beispiel jetzt hier Tomate Mozzarella oder was auch immer macht oder keine Ahnung, irgendeinen Tomatensalat, wenn man dann auch verschiedene Farben drin hat,
ja,
ne? Gelbe, schwarze, rote.
Mhm.
Ich war jetzt auch in Italien und auch in Frankreich, da kriegst du ja die schönsten Sorten, bunte Sorten sind da auf dem Markt überall vertreten, was du jetzt bei uns gar nicht, also es kommt immer mehr in den Supermarkt, das merke ich auch. Gerade so im Sommer hast du auch immer bunte Sorten, aber einfach das Wichtige ist ja der Geschmack.
Ja.
Also, ne? Und
den
hast du natürlich, der ist ja dann immer von den eigenen sonnengereiften Tomaten immer am besten.
Ja, total. Also schaut euch das auf jeden Fall an.
Ja.
Tomatenretter.de ist die Seite. Wir verlinken das auf jeden Fall hier auch nochmal in den Shownotes, dass ihr euch das anschauen könnt. Und genau, dann könnt ihr gucken, ob die jetzt im nächsten Jahr oder überhaupt in diesem Jahr, ob die dann jetzt offene Tage haben, wo man da einfach ranfahren kann, ob man vorher anrufen soll, wann man zum Helfen kommen kann, oder aber überlegt euch, ob ihr einfach eine kleine Spende da lasst, weil so wie ich das gelesen habe, ist das auch eine Spende nach eigenem Ermessen.
Mhm.
So, also das heißt, man muss da gar nicht irgendwie mehrere zig Euro lassen, sondern jeder eben das, was er kann und
schön.
Mag.
Mhm. Das ist wirklich schön.
Ja,
ja, das ist eine tolle Vereinigung.
Ja, total.
Ja. Super, und wenn man das jetzt nicht in seiner Region hat, dann kann man ja selber mal googeln oder gucken, recherchieren.
Ja, genau.
Und ich finde, es sind auch immer schöne, einfach so Denkanstöße. Oder man macht selber einfach sowas auf.
Ja.
Oder ich weiß ja nicht, wie einfach das ist, so einen Verein zu gründen. Aber ja, ich finde das irgendwie richtig schön, dass dieses alte Wissen dann auch und das alte Saatgut erhalten bleibt.
Ja, ja, finde ich auch.
Genau.
Ja, das war's.
Sehr schön,
mehr
super interessant.
Ne,
super, aber wir sind ja auch immer, ne, wir sind ja heute auch so transparent, dass wir schon gesagt haben, wer wir eigentlich sind. Genau, wir versuchen ja auch immer so im Zeitraum so von so 20 Minuten zu sein. Jetzt sind wir bei 27.
Oh wow, ich habe zu viel geredet.
Nee, mir ist eh aufgefallen, dass wir in letzter Zeit immer ein bisschen zu viel quatschen.
Okay.
Unsere Folgen werden immer länger.
Oh, nee.
Ich finde das sehr gut. Ich höre mir ja selber auch immer so Podcasts an über so eine Stunde 45.
Oh krass.
Aber du bist ja auch eher der Freund von den kurzen Podcasts.
Ja,
deswegen
genau.
Halten wir es jetzt kurz.
Okay, sag mal das unnütze Wissen.
Genau, das gibt's noch. Ganz kurz eine Bauernregel.
Oh, bitte nicht, okay.
Deine Lieblingskategorie heißt, ist der Januar hell und weiß, wird der Sommer sicher heiß.
Okay.
Ja. Willst du noch den Hintergrund wissen? Diesmal gibt es sogar eine wissenschaftliche Erklärung dazu.
Na?
Und zwar ist es so, das ist sozusagen ein Tipp für die zu erwartende Sommerwitterung.
Mhm.
Und zwar ist es so, dass ein sonnenscheinreicher Januar mit einer Schneedecke, ne, sonnig und weiß, in der Regel auf ein kaltes Hochdruckwetter zurückzuführen ist.
Okay.
Und das, wenn du das halt im Januar hast, dann wird das wohl, oder kann es dann sein, dass es ein schöner Sommer wird? Also ein, schöner Sommer steht hier. Ich weiß nicht, was ein schöner Sommer ist. Ne?
Ich glaube, das ist schon zu viel Wissenschaft für so einen Bauern.
Naja, aber das ist auch, gut, ich meine, wenn man wirklich sagt, schöner Sommer, was ist ein schöner Sommer? Für mich ist ein schöner Sommer 20 Grad und irgendwie teilweise bewölkt. Für andere ist ein schöner Sommer 35
ja,
Grad
stimmt.
Und Sonne pur.
Stimmt.
Ja. Naja, gut. Wir wissen, wir haben ja schon oft genug über die Bauernregeln gesprochen.
Mhm.
Für mich immer noch ein Highlight, für dich ein großes
Lowlight. Ja, Lowlight trifft's eher.
Ach ja. Na gut, super. Danke für diese ganzen Informationen. Nächste Woche hören wir uns dann wieder mit einer Folge, die ich vorbereite.
Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, dann kannst du dich ein bisschen entspannen und wie unsere Zuhörer ein bisschen zuhören.
Mhm, mach
Gut, dann abonniert uns gerne auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Und natürlich bei Instagram sind wir jeden Tag für euch da, aber nicht zusammen. Immer einzeln.
Stimmt.
Ja. Okay. Also, bis dann.
Tschüss.